Ja, ein spannendes Thema, Stillstand. Das ist so ein Ding, was mich letzte Zeit beschäftigt hatte. Und ich hatte versucht, irgendwie im Alltag dieses Wort zu erklären, dieses Wort anhand bestimmter Dinge irgendwie zu verstehen, das Wort irgendwie wiedergeben mit anderen Worten, das zu erklären. Und es fiel mir persönlich echt schwer. Es ist mir auch aufgefallen, dass gerade dieser Beitrag kam mit Stille zu sein. Ist Stille zu sein das gleiche wie Stillstand? Frage an euch. Die einen schütteln schon mit dem Kopf. Mm-mm. Wenn wir genau nachdenken, ist Stille zu sein eine aktive Rolle. Wenn wir ganz klar in unser Leben hineinblicken, dann merken wir auf einmal, Stille zu werden, Stille zu sein, ist eine bewusste Entscheidung. Stillstand ist etwas irgendwie Negatives. Heute hören wir oft, die Wirtschaft steht still. Die Förderbänder in den Autoindustrien stehen still. Viele haben Existenzängste. Es löst etwas Negatives in uns aus. Wir müssen unsere Familie ernähren. Wir machen uns Sorgen. Und dieser Stillstand bewirkt in uns Unruhe. Stillstand auf der Waage, wer kennt das? Habt ihr schon mal alle probiert, ne? Man will abnehmen, man fängt an zu trainieren und dann kommt dieser Frustmoment, wo die Waage einfach steht. Es ist jeden Tag das Gleiche. Es geht nicht weiter runter und du hast Frust. Stillstand in der Beziehung ist auch etwas Negatives. Beziehung ist eigentlich etwas Schönes, was du gestalten möchtest, was du erleben möchtest, was du vertiefen möchtest, wo du Erlebnisse, Erinnerungen haben möchtest. Aber wenn Stillstand in die Beziehung hineinkommt, bedeutet das auf lange Sicht nichts Gutes. Herzstillstand ist genau das Gleiche. Wenn ich einen Herzstillstand erlebe, kann man in gewissen Minuten noch reagieren, kann man mich vielleicht reanimieren. Aber jeder weiß, wenn mein Herz über längere Zeit stehen bleibt, dann kommt früher oder später der Tod. Und ich möchte mit euch in die Zeit zurück, wo Jesus schon in den Himmel gefahren ist. Und da gab es einige Jünger, die eine Aufgabe bekommen haben von Jesus, dass sie als Jünger gewisse Dinge tun sollten. Sie sollten einmal die Botschaft in die Welt bringen. Die einen hatten Aufgaben bekommen, Briefe zu schreiben. Und heute möchte ich mit euch, auch Petrus war einer dieser Jünger, die eine Aufgabe bekommen haben. Kurz vor seinem Tod hatte er noch diesen Wunsch oder diesen Auftrag von Gott bekommen, einen Brief zu schreiben an die Gemeinde in Kleinasien, aber auch genau für uns heute. Besonders für die, die verfolgt wurden. Damals war das Problem, dass Gemeinden stark verfolgt wurden. Und deswegen musste Petrus diesen Brief als Ermutigung an die Gemeinden schreiben. Und genauso auch heute, dieser Brief ist nicht veraltet, dieser Brief ist total aktuell. Dieser Brief, er will uns heute ermutigen. Dieser Brief möchte dich fröhlich machen in diesem Glauben, weiterzumachen, weil es sich lohnt. Er sagt, hey, wir haben eine Hoffnung. Wir haben etwas, woran wir uns festhalten dürfen. Ihr seid am Leiden. Die einen sagen, Leid gehört nicht in unser Leben. Christen dürfen nicht leiden. Aber stimmt das? Willi schüttelt mit dem Kopf. Und ich glaube, jeder weiß von uns, dass Leid zu unserem Leben gehört. Wir werden eins gemacht, selbst mit Christus, wenn wir für ihn leiden. Du fühlst dich gerade vielleicht wie ein Wrack. Dann möchte dir das Wort sagen, dass du eine Berufung hast, dass du heilig bist, dass du für etwas auserkoren wurdest. Du hast vielleicht gerade keine Ahnung, keine Idee, wie du Gott ehren kannst, aber das Wort gibt dir eine Antwort. Es steht alles geschrieben, wie wir es tun können. Das damalige Problem in den Gemeinden war, ihr Lehrer, die anfingen zu lachen, zu fragen, hey, euer Jesus, er ist ja zwar hier gewesen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Naja, darüber Kann man diskutieren, ob er wirklich auferstanden war oder gestohlen. Aber ihr sagt, er ist auferstanden. Aber er hat doch gesagt, er kommt wieder. Wo ist er denn? Wir sehen nichts von diesem Jesus. Und genau heute ist ein ähnliches Problem. Es stehen immer wieder falsche Lehrer auf, die sagen vielleicht, Heiligkeit spielt keine Rolle in deinem Leben. Vergiss es, leb wie du willst, sündige wie du willst. Gott ist mit dir. Gnade steht über allem. Wenn jemand hier von uns etwas sagen sollte in diese Richtung, dann hättet ihr die Aufgabe, denjenigen hier runterzuholen. Das ist eure Aufgabe, das ist unsere Aufgabe, darüber zu wachen. Menschen sagen uns heute auch vielleicht, wie kannst du so naiv sein und daran zu glauben, dass Jesus wiederkommt? Wie kannst du so naiv sein und denken, dass jede Tat selbst im Verborgenen gesehen wird? Das hatten wir in der Anbetung gehabt. Wir vergessen oft, dass wir einen Gott haben, der mich bis ins Verborgene sieht. Und wir sind so naiv und glauben daran? Jeder hat das vielleicht schon mal im praktischen Leben erlebt, dass Leute einen belächeln, schmunzeln für diesen Glauben. Wie gehen wir mit diesem Problem um? Und jetzt kommen wir zur praktischen Seite. Meine Behauptung ist, wie du das Problem noch begünstigen oder fördern kannst. Stillstand, der uns in den Ruin treibt. Sei ein Held und bleib zu Hause. Zieh dir täglich die Tagesschau rein und dann bist du auf dem neuesten Stand. Heute wollen wir über andere Dinge nachdenken. Und ich möchte 7 mutige Personen nach vorne bitten, die eine ganz simple und einfache Aufgabe bekommen. Also ich würde jetzt bitten, 7 Personen, kommt nach vorne, ihr kriegt gleich einen Zettel in die Hand gedrückt und damit müsst ihr was machen. Es ist total einfach. Ansonsten zwinge ich euch. Dankeschön, der Erste kommt. Der kriegt jetzt auch das Leichteste. Dankeschön. Kommt da oben, dann hat er das einfacher. So, wer möchte anfangen? Wir haben 7 Punkte. Ja, die könnt ihr auch für euch. Das ist jetzt ein bisschen zu klein für alle zu sehen. Aber so, dass ihr mit euren eigenen Worten diese 7 Punkte kurz erklärt. Das ist, vielleicht habt ihr eine Bibelstelle, womit ihr das verbindet, wo ihr sagt, das ist ganz praktisch. Der und der hatte damit vielleicht zu kämpfen oder das zeichnete ihn aus. Ja, wer möchte anfangen? Gut, danke.
Ja, ich habe das Wort Gottesfurcht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es hätte kein besseres Wort geben können für mich. Das ist das Wort, womit ich mich gerne, sehr gerne beschäftige, wo ich sage, das fehlt bei mir und darin möchte ich mehr Gottesfurcht haben. Und in Sprüche steht auch, Gottesfurcht beginnt die Weisheit beginnt mit der Gottesfurcht. Und ja, ich finde, das ist auch nicht so einfach. Mir fallen jetzt aber auch wirklich nicht mehr Worte ein.
Ja, das ist sehr schwer, wenn man jetzt so spontan dieses Wort bekommt und dann über viele Worte aus der Bibel muss man auch lange drüber nachdenken oder die werden heute gar nicht mehr gebraucht. Ich habe zum Beispiel Erkenntnis, ist jetzt nicht ganz so schwer. Und oder halt, das wird gebraucht heute noch, aber man sagt ja auch, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Gottesfurcht und Erkenntnis ist halt sowas wie Analyse, mal zu schauen, was habe ich vorher gemacht, was mache ich jetzt oder was will ich machen und im Bezug auf Gottesfurcht, denke ich, müssen wir begreifen, wo wir gerade stehen, wer Gott ist, wer wir sind und wie wir zu Gott kommen.
Ich habe das Wort Selbstbeherrschung und das betrifft wahrscheinlich jede Sünde in unserem Leben. Das hat wahrscheinlich begonnen bei Adam und Eva im Garten. Die Selbstbeherrschung, nicht das zu tun, was wir möchten, sondern das, was Gott von uns möchte.
Ich habe das Wort Eifer. Damit würde ich vielleicht ein Synonym finden mit Fleiß. Und jetzt eine Bibelstelle fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein, aber ich würde sagen, dass wir alle eifrig darin bleiben sollten, in der Bibel zu lesen und auch in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Genau, das fällt mir jetzt so spontan dazu ein.
Ja, mein kleiner Satz ist das standhafte Ausharren. Fällt den einen oder anderen vielleicht auch mir persönlich ein bisschen schwerer. Also standhaft ausharren. Ausharren ist, ich sag mal, man muss ja auch aktiv ein bisschen auf die Sache einlassen. Man kann dagegen protestieren oder meckern oder zurückschlagen. Aber ausharren ist die Situation einfach erstmal annehmen, aber standhaft. Also nicht meine Meinung, sondern das Fundierte, was das Wort Gottes sagt. Das ist das, was letztendlich gewinnen wird. Und wenn man sich auf Wort Gottes beruht, dann kann man Situationen ausharren. Also Paulus, ganz klar, lässt sich steinigen, ist aber so überzeugt, dass Gottes Wort in die Stadt gehört, steht auf, klopft sich den Staub von den Kleidern und geht wieder zurück. Ja, also das ist ausharren. Und er hat einiges erduldet oder durchgemacht, aber er war sich sicher, dass das, was er glaubt, nicht seine eigene Meinung ist, sondern Gottes Botschaft. Und das lässt uns, und das gibt uns die Kraft, Dinge auszuhalten, ohne dass wir dagegen protestieren müssen. Es ist einfach von Gott gewollt. Und das bringt uns weiter. Ich weiß, das standhafte Ausharren bewirkt was. Ich komme jetzt nicht auf den Begriff, was es bewirkt, das wird der Pastor besser wissen. Aber es bewirkt auf jeden Fall was, weil es von Gott kommt.
Ja, ich habe hier die Bruderliebe, die Liebe. Da ich jetzt nicht so bibeltextsicher bin, versuche ich es mal mit meinen eigenen Worten darzulegen. Ich würde da unterscheiden zwischen aktiv und passiv. Ohne Liebe geht nichts, mit Liebe geht alles. Und von daher ist alles möglich, wenn die Liebe wächst und gedeihen darf.
Ja, also ich habe das Wort Glaube und ich hatte so im Hinterkopf noch eine Bibelstelle, die ich gerade zwar probiert habe, auf dem Handy zu finden, aber leider nicht gefunden habe. Deswegen probiere ich das jetzt mal so ein bisschen frei rauszukriegen. So, der Glaube ist das Wissen von etwas, was man noch nicht gesehen hat. In irgendeinem Brief stand das. Auch das wird der Pastor besser wissen. Hebräer 11, das war's. Genau. Ich wollte das hier ein bisschen mitmachen. Also. Nee, und das ist so das, was mir so dazu so in den Kopf kommt, dass auch in Situationen, wo man vielleicht keinen Ausweg sieht, trotzdem dieses Vertrauen haben muss, dass Gott da trotzdem so seinen Ausweg schaffen wird dafür.
Ja, ja, vielen Dank, ihr dürft euch setzen. Genau. Frage an euch, all die Worte, die jetzt gerade gefallen sind, kann man diese im Stillstand nachgehen? Nein? 2. Petrus 1, Vers 5, da kommen wir zu unserem eigentlichen Bibeltext. 2. Petrus 1, Vers 5, da heißt es: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Tugend ist auch ein recht schweres Wort, wenn ich versuche, dieses Wort zu erklären, aber es ist eigentlich ganz einfach. Tugend kann eine Eigenschaft eines Menschen werden. Es sind Dinge, wonach wir uns ausstrecken dürfen. Es sind wertvolle Eigenschaften, die wir anfangen können zu entwickeln. Zum Beispiel ist es eine gute Tugend, der Gerechtigkeit nachzustreben oder zum Beispiel der Aufrichtigkeit oder der Bescheidenheit. Das sind alles Dinge, mit denen wir ausgezeichnet werden können. Oder zum Beispiel ehrbar zu sein, keusch, mächtig, edel, fein, gesittet. Das sind all solche Dinge, nach denen wir uns ausstrecken dürfen. Und in diesem Abschnitt geht es um keine Person. In diesem Abschnitt geht es heute um dich und um mich. Dieser Abschnitt meint heute dich persönlich und mich persönlich. Es ist eine Message vielleicht an dich, wo du in dieser Zeit bequem zu Hause sitzen konntest. In dieser Zeit vielleicht, wo Stillstand überhaupt nicht aufgefallen ist, dem du gut nachgehen konntest, möchte Gott dir eine Message geben. Er möchte dich wieder in die aktive Nachfolge bringen. In den Versen davor, 1 bis 4, heißt es, dass wir einen kostbaren Glauben bekommen haben. Und die Frage ist, wie kostbar ist dieser Glaube? Ist dieser kostbare Glaube für mich wirklich kostbar? Ich möchte das mit einem reichen Mann vergleichen. Wenn wir vielleicht einen reichen Mann kennen, der vielleicht in jedem Urlaubsland ein Feriendomizil hat, eine Yacht davor, in jedem Land vielleicht seine Autos verteilt hat. Er hat in mehreren Ländern Firmensitze. Er hat, egal wo er hinfährt, er braucht keine Autos zu mieten, er hat seine Flotten da, er kann auf alles zurückgreifen. Er hat so viel Geld, dass er das in diesem Leben gar nicht schafft auszugeben. Und jetzt denken wir an unserem Glauben. Unser Glaube ist sehr viel kostbarer als alles Geld dieses Mannes. Dieser Mann, verglichen zu unserem Glauben, ist noch viel ärmer, auf Zeit begrenzt. Dieser Mann ist vielleicht, würden wir sagen, in diesem Leben mega reich. Er kann sich alles leisten, er braucht auf nichts zu warten. Aber in Wirklichkeit ist er arm. Aber unser Glaube macht uns reich. Unser Glaube vergeht nicht. Unser Glaube bleibt in Ewigkeit. Und deswegen heißt es in Vers 5, dass wir allen Eifer dranlegen sollen und in unserem wertvollen Glauben nach der Erkenntnis streben sollen. Jetzt nochmal die Frage, ist Stillstand Rückschritt oder Fortschritt? Vers 6 weiter, da heißt es, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Und Sprüche 25, 28 bringt das Thema Selbstbeherrschung gut auf den Punkt. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Die Bibel reiht auch Dinge in Timotheus auf, die aufzeigen, welche Art von Selbstbeherrschung wir verlieren können. Da heißt es in 2. Timotheus 3, von 1 bis 4, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und die Bibel fordert uns auf, genau die Gegenteile zu erreichen. Selbstbeherrschung ist etwas, wenn wir in die aktive Rolle kommen, dass wir genau gegen diese Dinge ankämpfen. Wenn wir Selbstbeherrschung einfach freien Lauf lassen, dann kommt das heraus, was in uns drin ist. Wir kämpfen nicht dagegen an und machen Dinge, die uns eigentlich entehren und am Ende unseren Gott. Die an diesen teuren alten Glauben festhalten. Festhalten ist auch eine Kunst. Festhalten bedeutet, ich muss ausharren bis zum Tod. Ich muss ausharren, bis ich von diesem Leben in Glauben zu diesem Schauen komme. Es ist nicht etwas, was Menschen gerne hier wollen. Sie leben, glauben an etwas. Es ist oft so wie ein Projekt. Du glaubst an dieses Projekt, dass du das verwirklichen kannst und am Ende dieses Projektes weißt du, ich habe es erreicht. Ich habe es geschafft umzusetzen. Aber Glaube erfordert viel mehr. Glaube geht über den Tod hinaus. Den Herrn zu fürchten bedeutet, es zulassen, dass der Heilige Geist und das Wort Gottes mich verändern und zu einem Leben auffordern, in eine aktive Rolle zu schlüpfen. Er möchte, dass ich in ein geheiligtes Leben komme. Die Furcht des Herrn ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Stell dir mal vor, wenn du jetzt an den Schlüssel denkst. Du hast ein Lagerfeuer gemacht, Brennholz ist alles bereit. Kleinholz ist dabei, aber du hast eins vergessen. Du hast keine Streichhölzer dabei. Oder du hast eine Online-Ferienwohnung gebucht und fährst mit deiner Familie dahin, merkst, oh, es ist 10 Uhr abends, wir standen im Stau, wir haben den Schlüssel noch gar nicht. Und derjenige, der uns die Online- oder die Ferienwohnung vermietet, den kriege ich nicht erreicht. Hast du jetzt die Ferienwohnung? Du kannst sie von außen ansehen, aber rein kommst du nicht. Du stehst am Terminal, willst deinen Flieger nehmen und vielleicht wegfliegen, merkst auf einmal, du hast keine Tickets dabei. Du hast sie verloren. Und genau so verhält es sich auch, wenn du eine Matheaufgabe rechnest. Du rechnest eine Matheaufgabe, nicht 5 plus 5 gleich 10, du rechnest eine Matheaufgabe, die sehr lang ist. Vielleicht eine Jahresabschlussrechnung. Und du merkst, die Endsumme passt nicht. Was machst du? Du gehst zu dem Urgrund. Du fängst wieder an, von vorne das durchzurechnen. Wo hat sich der Fehler eingeschlichen? Wo ist dieser Fehler passiert und der Folgefehler hat sich mit eingeschlichen und ich habe es erst am Ende bemerkt? Und genauso verhält es sich auch in der Gottesfurcht, dass wir nichts erkennen können, wenn wir keine Gottesfurcht haben. Vers 7 weiter heißt es, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. 1. Johannes 4,20 macht es ganz praktisch. Da heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Eine ganz praktische, einfache, logische Sache, die die Bibel hier dir vor Augen hält und mir persönlich genauso. Wir sagen oft, Gott, ich liebe dich. Aber die Liebe in unserer Gemeinde ist vielleicht nicht da. Und da können wir uns genau prüfen, liebe ich wirklich meine Geschwister? Und er stellt hier eine Schlussfolgerung und sagt, du kannst nicht sagen, ich liebe meine Geschwister nicht, aber Gott im Himmel liebe ich. Das funktioniert nicht. Es ist viel einfacher, den Bruder zu lieben, als Gott, den du nicht siehst. Die Bibel fordert uns auch, warum wir einander lieben sollen. Es sagt nämlich, es ist ein Gebot. Es ist ein Gebot, einander zu lieben. Warum? Weil es ein Kennzeichen ist für die Menschen, die uns beobachten. Für die Menschen, die vielleicht dich am Arbeitsplatz auslachen, ist es ein Kennzeichen, wenn wir einander lieben. Wir dürfen auch in unserer Bruderliebe, Schwesterliebe, seht es als Nächstenliebe an, ihr dürft euch ruhig angesprochen fühlen, dass wir kein Ansehen der Person haben dürfen. Wir sollen Täter des Wortes sein. Wir sollen das Alte ablegen, das Neue anziehen. In der Liebe gibt es auch eine Eigenschaft. Wir müssen lernen, uns etwas von dem anderen sagen zu lassen. Den anderen höher achten als mich selber. Meinen Nächsten Gutes tun. Mich meinen Nächsten mitteilen. Genau das, was wir im Mitteilungsteil haben. Oder im Hauskreis. Oder einfach so. Fragen, wie geht es dir? Oder zu sagen auch, mir geht es gerade schlecht. Kannst du für mich beten? Wir sollen die Liebe zu allen Heiligen untereinander haben. Und die Bruderliebe soll zunehmen. Die Liebe untereinander, unter uns, soll zunehmen. Und jetzt nochmal die Frage, ist Stillstand mein Rückschritt oder Fortschritt? All diese Punkte fordern uns eigentlich auf, aktiv zu werden, aktiv sich dran zu beteiligen, sich aktiv dafür zu entscheiden, es zu tun. Und bis jetzt haben wir uns eigentlich mit den positiven Dingen beschäftigt. Dass wenn wir diesem nachstreben, dass wenn wir diesen Glauben, den wir erfahren haben, an ihm festhalten, ausharren, uns nach diesen Tugenden ausstrecken, dann sind es positive Eigenschaften, die in uns hervorkommen. Und weiter heißt es aber in dem Text, wenn wir uns dagegen entscheiden, wenn wir in diesen Stillstand verharren, dann nennt die Bibel es Rückschritt. Da heißt es, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ich fing als 13-Jähriger eine Gartenarbeit an und ich konnte Rasen mähen, das, was man zu Hause gewohnt war. Ein Problem hatte ich. Ich konnte Unkraut von Blumen nicht unterscheiden. Ist Männersache, was will ich machen, ne? Ich habe denen das gesagt, ich kann euch Rasen mähen, ich sehe auch, wenn Unkraut im Rasen ist, aber ans Blumenbeet lasst ihr mich besser nicht. Und das ist so eine Sache, die muss man auch entwickeln, die muss man lernen. Und ich finde auch, selbst Unkraut hat etwas Schönes. Es ist auch grün, manchmal saftig grün, aber Unkraut hat etwas Lästiges. Jeder, der Gartenarbeit betreibt, weiß, wenn ich auf diesen Unkraut nicht aufpasse, was macht er? Er vermehrt sich von ganz allein. Ich brauche nichts mehr zu tun. Dieser Unkraut, er nimmt Überhand. Er kommt in deinen Garten, schaut sich um, platziert sich, breitet sich gefühlt über Nacht aus. Erstickt deine schönen Blumen und hat deinen Garten unter Kontrolle. Dein Garten entwickelt sich in eine totale Chaoslandschaft. Unkraut verlangt Kontrolle. Wenn wir stillstehen, dann wird unser Garten dementsprechend aussehen. Unser Garten erlebt einen Rückschritt. Da erinnert uns Petrus, dass wir uns in eine aktive Rolle hineinversetzen müssen. Wir müssen daran teilnehmen, weil er sagte auch in Vers 8 bis 10, was wir gerade 8 bis 9, was wir gerade gelesen haben, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, welche? Wenn diese Dinge, die guten Tugenden, die wir gerade aufgereiht haben, wenn diese bei uns vorhanden sind, wenn wir uns nach diesen Dingen ausstrecken, so lassen sie euch nicht träge werden, noch unfruchtbar, noch blind, noch kurzsichtig. Aber genauso ist die Kehrseite, wenn ich mich nicht nach diesen Dingen ausstrecke, wenn ich nicht nach diesen strebe, dann wird ganz klar die Kehrseite ganz schnell sichtbar. Weiter heißt es in Vers 10, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesu Christi reichlich gewährt werden. Der Text hier stellt schon mal eine Grundvoraussetzung wieder dar. Wenn wir im Glauben stehen bleiben, werden wir Rückschritt erleben. Heute sagt man vielleicht, ich habe ein Tief. Und jeder hat irgendwie dafür Verständnis. Man lässt diese Person vielleicht in Ruhe, was nicht gut ist. Vielleicht bist du enttäuscht und hast damit deine Erklärung, deswegen erlebe ich gerade Stillstand. Stehen bleiben bedeutet kein Stillstand, sondern entfernen von deinem Punkt, den du gerade hast. Entfernen von der Beziehung, die du gerade vielleicht mit deinem Gott aufgebaut hast. Und die Bibel fordert uns auf, arbeite daran. Komm aus deinem Stillstand heraus. Gott möchte, dass du an dir arbeitest. Gott möchte, dass du dich darauf einlässt, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Gott möchte, dass du dich auf das Wort einlässt. Denn das Wort ist lebendig und es spricht zu dir. Es verändert. Zu glauben, dass Stillstand okay ist, dass ein Dahinleben im Glauben okay ist, ist eine Lüge des Teufels. Und die Frage ist, wem glaubst du? Gott will nichts Negatives. Gott will dein Bestes. Gott hat dich geliebt. Gott bietet dir die Gnade an. Gott hat uns erkauft. Und er ruft uns heute vielleicht auf, der du träge geworden bist. Wach auf. Werde aktiv. Unternimm etwas. Gott will deine ganze Kraft. Gott will deine ganze Zeit. Gott will deine ganze Leidenschaft. Er will deine ganze Kreativität. Er will, dass du deine Gaben für sein Reich einsetzt. Denn er ist derjenige, der uns mit Gaben ausstattet. Er ist derjenige, der uns befähigt, überhaupt ihm zu dienen. Er möchte, dass deine ganze Energie in sein Erntefeld hineinfließt. Er will deinen ganzen Glauben, deinen ganzen kindlichen Glauben in diesen erhabenen Gott, von dem wir schon in der Anbetung gehört haben. Er will deine ganze Liebe zu deinem Nächsten. Er will deine ganze Aufmerksamkeit in deinem Leben. Er will, dass dein Eifer als Dankeschön für das größte Geschenk, was wir jemals bekommen haben, einfach aussprudelt aus unserem Leben. Dankbare Menschen sind oft Menschen, die alles dafür tun, dass der Gegenüber diesen Dank auch wirklich merkt. Und ich sage mal ganz vorsichtig, dein Eifer, dein Glaube, dein Invest, den du in den deinen Nächsten hineinsetzt, vermittelt, wie dankbar du für diesen echten und wahren Glauben bist. Und Gott möchte uns heute einfach Mut machen. Mut machen, zum Nachdenken zu bringen, wo stehe ich? Dass wir nicht dieser Lüge des Teufels glauben, in diesem Stillstand verharren und sagen, hey, Stillstand ist okay. Es steht eh gerade alles still. Dass wir diesen Stillstand nicht annehmen, sondern dass wir aktiv werden. Selbst wenn es zu Hause ist in der stillen Zeit. Das ist einer der wichtigsten, aktivsten Dinge, für die wir uns entscheiden können. Stille zu sein vor Gott fordert uns zu einer aktiven Rolle auf. Und ich möchte, dass wir zum Ende ins Gebet gehen und Gott dafür Danke sagen, dass er derjenige ist, der uns befähigt. Befähigt, zu Menschen zu machen, die in die aktive Rolle schlüpfen dürfen. Dass er uns alles schenkt. Dass er uns einen kostbaren Glauben gegeben hat. Der uns einen Glauben gegeben hat, der nicht irgendwie nur für 50, 60 Jahre reicht. Nein, der uns einen Glauben gegeben hat, der bis in alle Ewigkeit geht. Wo wir dran festhalten dürfen. Gott segne euch und mich auch beim Nachdenken. Lasst uns aufstehen und Gott dafür danken.